Auf gut Deutsch hat er eigentlich gesagt, ich bin scheiße. Ich habe mich also sehr lange Zeit nicht wirklich so wahrgenommen, als wäre ich Teil dieses Games. Ich habe jahrelang sehr viel kämpfen müssen. Wurde oftmals einfach auch nicht ernst genommen von der ganzen Creator-Bubble.
Wie fing das denn alles bei dir an?
Und ich habe mal mit Konrad Wolf gesprochen, einer der erfolgreichsten Medienmanager. Guckt mich an und sagt, sorry Mike, aber du hast weder krasse Muskeln, noch hast du irgendwas Besonderes, dass die Leute dir folgen. Was bist du? Ich war sauer, weil er recht hatte.
Und wir sind live. Hallo Freunde. Die erste Folge des Creator Podcasts steht an. Wir hatten ja schon in den letzten Wochen mit Fabian Tausch gemeinsam Ankh Decoded, in dem es ein bisschen darum ging, wie ich in den letzten Wochen gewachsen bin, was funktioniert hat, was hat nicht funktioniert, wie bin ich an Werbepartner gekommen, wieso habe ich mich für Werbepartner entschieden. Und wir möchten das ganze Format aber auch auf andere Creator ausweiten, insbesondere auf aufstrebende oder schon große etablierte Creator, wie es der liebe Iron Mike ist, der mir gegenüber sitzt. Von daher freue ich mich auf die erste Folge heute mit dir. Wir wollen in diesem Podcast Learnings teilen, insbesondere zu deiner Person, zu deinem Werdegang. Was hat bei dir funktioniert, was nicht? Und ich freue mich, dass du als allererster Gast dir heute Zeit genommen hast und hier sitzt. Moin Mike.
Ja geil, was für eine Ehre. Ich bin gerne bei deiner Premiere dabei. Ich hoffe, das wirst du nie vergessen.
Ja, nee, ich glaube, es wird gut. Wir hatten eben schon extrem viel gesprochen. Ich weiß nicht genau, wie viel jetzt hier auf Kamera ist. Wahrscheinlich sollten wir nochmal bei Null starten. Von daher, lass uns doch gerne mal damit reinstarten. Wer bist du eigentlich vielleicht für die Leute, die dich noch nicht kennen? Seit wann machst du Content? Was hast du davor gemacht? Im Investment Banking sagt man immer, walk me through your resume. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber vielleicht, dass du einmal so ein bisschen durch deine Vita führst, was du eigentlich machst und wer du bist.
Ja, ich habe Social Media Content vor ungefähr 10 Jahren angefangen. Und zwar, weil ich als Coach Klienten generieren wollte. Das heißt, bei mir war das so, ich hatte tatsächlich einfach den Entschluss gefasst, mich selbstständig zu machen und habe dann überlegt, wenn ich mir YouTube und Klickzahlen angucke und mein Instagram angeguckt habe und gesehen habe, ich habe da jeden Tag ein paar Leute, die mich anfragen, weil ich damals schon so Wissenscontent gemacht habe, aber eher auf locker. Wenn ich YouTube jetzt noch nutze, weil mir war damals bewusst, YouTube ist so das neue Fernsehen. Das guckt keiner mehr Fernsehen, alle haben YouTube geguckt. Ne? Deswegen, ich gesagt, wenn du da reingehst und nur ein paar hundert Klicks die Woche machst, dann nimmst du 4 oder 5 Klienten die Woche mit, wenn es gut läuft. Das heißt, in einem halben Jahr ist dein Coaching-Team so groß, dann bist du good to go. Habe ich gemacht, hat funktioniert. Also ich hatte wirklich auf jedes Video im ersten Jahr wirklich nur 100 Klicks oder so. Es hat sich niemand angeguckt gefühlt. Aber ich habe jede Woche, glaube ich, dadurch 10 Coaching-Anfragen bekommen oder 15 und habe die auch verwandelt. Dann hatte ich innerhalb kürzester Zeit hatte ich ein Kliententeam von knapp 100. Und gleichzeitig sind auch ein paar meiner Videos viral gegangen. Also ich habe damals so Stoff 1x1 und so weiter gemacht, habe so ein bisschen mehr Aufklärung über Steroide gemacht und habe dadurch gemerkt, Tatsache, habe ich Reach. Weil ich die Art und Weise, wie ich Dinge angehe, wie ich sie erkläre, so immer mit einem recht tieferen medizinischen Hintergrund, weil ich da immer auch den Einfluss zu hatte, hat bei mir irgendwie dazu geführt, dass ich gleich in eine andere Ecke eingeteilt wurde als die anderen Creator, die das so machen. Und das hat mir nochmal so einen Aufschwung gegeben, dass danach erstmal die nächste Zeit nur Coaching angesetzt war. Weil ich habe gesagt, okay, also ich wurde so überrannt wirklich auch von Klienten, dass ich erstmal das ganze Coaching-Business aufgezogen habe. Irgendwann, als ich gemerkt habe, ich kann kaum mehr Coaching-Leute aufnehmen, habe ich gemerkt, YouTube läuft einfach nur so mit. So, ich mache den Content, ich setze mich dahin, mein Videograf fragt mich was, ich rede Freestyle. Das interessiert keinen, manchmal interessiert es jemanden. Und irgendwann hat auch mal mein Videograf gesagt, ey, du bist so klug, du weißt so viel, wollen wir nicht mal richtige Videos machen? Also du hast nie Zeit, du kommst hier rein, ich stelle dir 10 Fragen, wir machen daraus Stoffland-Fluss oder ein Video oder irgendwas, du gehst einfach wieder. Und dann habe ich gesagt, ja, aber da sind auch die ersten Stoffland-Fluss-Dinger langsam viral gegangen. Habe ich gesagt, das funktioniert doch so, ich muss mir doch keine Mühe geben. Und das habe ich dann erstmal so gelassen, aber irgendwann kam auch so der Ehrgeiz auch, weil ich gemerkt habe, warum willst du das liegen lassen? Und seitdem habe ich Gas gegeben bei Social Media und das ist jetzt, glaube ich, 2 Jahre her. In der Zeit haben wir angefangen, teilweise jeden Tag ein YouTube-Video zu releasen.
Immer noch bis heute, oder?
Quasi. Seit ungefähr einem Jahr sind es dafür 2 Kanäle geworden. Ja. Und auf jedem Kanal ist alle 2 Tage, also es erscheint jeden Tag ein Video von mir und jeden Tag mindestens 1 oder 2 Reels. Und ich kann es dir nicht sagen, vielleicht weil ich ein bisschen mehr geskriptet habe, weil ich noch ein bisschen mehr mich dahinter geklemmt habe. Ich bin auch einer der Ersten gewesen, der über die THT-Projekte, die ich damals mit Privatärzten hatte, also ich war so einer der Ersten, der mit Ärzten zusammengearbeitet hat für Testosteronersatztherapien, weil ich Ärzte dafür immer kritisiert habe, sind die auf mich zugekommen. Dann hatten wir ein Projekt, das hatte schnell hunderte von Klienten, also hunderte von Rezepte, die wir ausgestellt haben. Dadurch bin ich in die Gesundheitsszene gerutscht und ich habe gemerkt, das ist viel komplexer. Das macht viel mehr Spaß, auch irgendwie den Leuten bei ihrer Gesundheit zu helfen, anstatt immer hinterher zu rennen und alles zu flicken bei Bodybuildern, sodass es gerade wieder hält bis zum nächsten Mal. Bist du jetzt irgendwie dabei, den Menschen im Vorfeld schon was mitzugeben, präventiv zu arbeiten, Lebensqualität zu steigern? Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und dann auch noch aus meiner eigenen Immunschwäche, die ich dann eine Weile hatte, habe ich so viel Recherche nochmal in Peptide gesteckt, dass sich mein ganzes Coaching nochmal viel mehr darauf konzentriert hat. Mhm. Und dann ist quasi so ein bisschen der Damm gebrochen, habe ich gemerkt, weil ich der Erste war, der so offen über solche Sachen gesprochen hat. Ja, und seitdem, jetzt kann man so ein bisschen sagen, der Rest ist Geschichte, weil jetzt innerhalb des letzten Jahres ist das alles nochmal richtig durch die Decke gegangen.
Ja.
Und ja, jetzt sitze ich hier und konzentriere mich immer mehr darauf, Creator zu sein. Ich bin immer noch nicht bei 100%. Also es ist immer noch nicht so, dass ich der Creator sein kann, der ich will. Und ich würde gerne, weil mir macht es richtig Spaß.
Ja.
Aber ich bin immer noch, ich habe 2 Unternehmen, ich habe ein riesen Coaching-Team, ich habe weitere Coaches unter mir, ich habe 3 Projekte, Masterclass, App und was weiß ich, was nicht alles läuft. Und mein Ziel ist es, glaube ich, so bis zum nächsten Jahr hauptsächlich Creator zu sein und mich voll ausleben zu können.
Ja.
Und darauf freue ich mich, weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Für mich ist das, es macht unfassbar viel Spaß.
So Bock. Ja, ja, ne? Ich habe auch, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange dabei wie du, aber ich verfolge dein Content auch schon deutlich länger. Also seit 2 Jahren, also ich weiß nicht genau wann, aber schon zu Corona-Zeiten vielleicht. Also, aber ich war auch schon, ich war auch wirklich tief in der, und das ist ja auch ganz lustig bei mir. Ich habe auch so, die Smart Gains habe ich verfolgt, da hatte der noch keine 5000 Follower oder auch Nils Schlieper von Level Up, kennst du wahrscheinlich auch. Kennst du ihn noch von Level Up?
Ja, kenn ich.
Der hatte ja auch die ersten Booster-Tests mit Amir gemacht.
Was hat denn der vorher gemacht?
Der hat einen YouTube-Kanal gehabt. Der hat, bevor Level Up gegründet hat, einen YouTube-Kanal gemacht. Nils Schlieper hieß der Kanal auch, genauso wie bei mir. Der mit Klarnamen ist er reingelaufen und der hat auch Booster-Reviews gemacht. Und ich war richtig tief drin in der Szene und dich habe ich auch schon richtig früh verfolgt. Von daher finde ich es spannend, dass du jetzt seit 2 Jahren das richtig Content machst. Was sind deine Ziele als Creator? Weil ich muss auch sagen, es macht unfassbar viel Spaß, also das Creator-Dasein. Und ich hätte nicht gedacht, dass es so viel Spaß macht. Ich wollte ja auch, ursprünglich bin ich ja Creator geworden, um ein Startup aufzubauen für fermentierte Lebensmittel. Der Plan steht auch immer noch und ich kriege jeden Tag noch 3 DMs von Leuten, die ein Video gerade sehen von mir, was aber schon Monate alt ist, wo ich sage, dass ich jetzt nach einem Partner suche, der Lust hat, mir das umzusetzen. Mhm. Das ist auch weiterhin der Plan, aber der Hebel ist natürlich als Creator, umso größer auf die Company, desto größer du wirst. Und das macht auch wirklich einfach Laune. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, ich filme halt so ein bisschen mein Leben. Ich stehe morgens auf, zeige den Leuten, was ich zu mir nehme, wie ich meinen Sport mache, wann ich arbeite. Viele checken auch nicht, dass es auch wirklich viel Arbeit ist. Also die Arbeitszeiten, die man reinsteckt, sind auch bei mir jetzt enorm. Ich habe dafür im Investmentbanking gearbeitet. Das sind nicht die gleichen Stunden, die man reinsteckt, aber die Arbeit ist logischerweise eine ganz andere.
Ja.
Von daher so ein bisschen die Frage, für mich bist du nämlich schon, du bist schon für mich ein sehr großer Creator. Und also jetzt genau, was heißt, aber also für mich hast du es schon geschafft. Von daher so ein bisschen die Frage an dich, was sind deine Ziele als Creator? Also wieso sagst du, hast du es noch nicht geschafft? Weil also aus meiner Brille heraus bist du schon einer von den ganz Großen. Also genau.
Vielleicht, das freue ich mich erstmal sehr drüber. Ich habe jahrelang sehr viel kämpfen müssen. Also ich wurde oftmals einfach auch nicht ernst genommen von der ganzen Creator-Bubble. Jetzt gab es zum Beispiel früher die Bodybuilding-Bubble, die wollte mich nicht haben. Ich habe immer so ein bisschen abseits der Bodybuilding-Bubble gearbeitet. Mhm. Und dann kam so ein bisschen die Influencer-Bubble, das heißt die ganzen ESN-Influencer und so weiter. Da war das dann auch so, dass ich da auch eher abseits von denen war. Und das hat auch Gründe, die sind so im Hintergrund gewesen, da bin ich teilweise selbst schuld dran, aber Fakt ist, ich wurde so ein bisschen gemieden.
Mhm.
Gab Gründe dafür. Ich habe mich also sehr lange Zeit nicht wirklich so wahrgenommen, als wäre ich Teil dieses Games. Ich habe erst, als ich zu ESN gekommen bin, also als Chris mich zu ESN geholt hat, habe ich erst mal gemerkt, wie viele Leute den Content eigentlich auf dem Schirm haben. Also fast alle bei ESN eigentlich haben sich einfach gefreut, dass ich da bin. Ich habe gefühlt, bei der ersten FIBO habe ich mit jedem Gespräch geführt, ey, lass mal kurz darüber reden und so, voll geil, dass du jetzt da bist. Und ich habe dann erst mal gespürt, wie weit das eigentlich schon gegangen ist und habe dadurch dann durch ESN als Partner, also durch Moore und ESN, quasi durch Chris auch, haben wir erstmal mein Potenzial ausgeschöpft, weil Chris hat gleich gesagt, ey, voll viele von der Company freuen sich schon, dass du kommst. Wir müssen das besser streuen. Ne? Wir müssen dich besser platzieren. Und wir haben gar nicht so viel gemacht. Wir haben einfach nur die Tore aufgemacht. Und da habe ich erstmal gemerkt, dass eigentlich, wie du selbst sagst, für viele dieser Status großer Creator schon gegeben ist. Sicherlich auch durch die lange Laufzeit, die ich habe. Für mich persönlich, das habe ich gemeint, ist es aber so, dass ich spüre das gerade diese Fibo war nochmal ganz anders, also wie die Leute auf mich reagiert haben. Ich habe ja auch größere Fotospots gut voll gemacht. Aber ich selbst kann ja noch nicht zu 100% rein. Also ich habe so das Gefühl, wenn ich mehr tun würde, mehr Videos skripten würde, mich mehr um Content kümmern könnte, ich könnte viel mehr recherchieren, noch mehr als jetzt gerade, dann könnte ich noch viel, viel mehr leisten. Und deswegen glaube ich, dass das Heftigste, auch weil wir einige Projekte dieses Jahr haben, die wirklich sehr mainstreamig sind, ich glaube, das Heftigste kommt in den nächsten 1-2 Jahren. Und das Potenzial, was da gerade drin steckt, darauf freue ich mich. Aber um das kurz abzuschließen, ich würdige das auch. Also ich merke, was passiert ist und bin überglücklich damit, weil ich habe immer außerhalb und abseits gekämpft. Und jetzt bist du plötzlich so mittendrin.
Ja. Hast du contentseitig schon ein Team, was dich unterstützt? Und wenn ja, also ich gehe davon aus, ich habe auf der Fibo auch gesehen, dass du ein paar Jungs dabei gehabt, die dir geholfen haben. Habt ihr dich da jetzt mittlerweile echt auch gut eingegroovt, weil ich bin auch gerade dabei. Und das ist, glaube ich, auch eins, also soll es ja wie gesagt um Learnings gehen für aufstrebende Creator. Und ich selbst bin auch gerade dabei, zu versuchen, erst Leute zu finden, die mir halt einfach Arbeit abnehmen. Nicht nur rein Content bezogen, sondern auch einfach, du hast wahrscheinlich auch viel Steuerthemen und quasi dieses klassische Unternehmer-Ding, was man da wirklich hat. Und da muss ich jetzt wirklich ASAP Leute finden, die mir Arbeit abnehmen. Ja. Und der nächste Schritt danach wäre ja für mich auch zu sagen, okay, man braucht jetzt eben Leute, die contentseitig auch unterstützen. Von daher die Frage, hast du da schon ein Team an der Seite, jetzt nicht nur ein Kameramann und ein Cutter logischerweise, sondern hast du auch wirklich Leute, die dir Input geben für Ideen oder für dich Research machen, weil deine Themen sind ja auch schon deutlich, was heißt, doch sind schon medizinischer, kann man ja schon sagen. Du machst ja schon, das ist ja schon medizinischer Content. Von daher die Frage, machst du das alles noch selbst, die Research und Co.? Du begeisterst dich logischerweise auch für das Thema, sonst würdest du es ja nicht machen. Aber hast du schon ein Team da aufgebaut, die dich immer unterstützen, Content-Ideen und Co. zu produzieren oder?
Also ich habe, das ist auch das, was ich jedem empfehlen würde. Ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe es zu lange alleine gemacht.
Ja.
Bei mir kam irgendwann der Lukas, der ist mittlerweile so meine rechte Hand. Der macht mit mir im Unternehmen fast alles. Der kam irgendwann auf mich zu und hat gefragt, ob er ein Praktikum bei mir machen kann. Und ich war voll bis oben hin und habe gesagt, nee, ich brauche keine Hilfe. Und er hat dann so lange an mir rumgebaggert, bis ich das verstanden habe. Und dann habe ich erst mal gemerkt, was für eine Entlastung das ist. Und dann habe ich mir ein Team aufgebaut. Also ich habe erst Angestellte gehabt, die für mich Videos und Content gemacht haben. Die haben auch, und das ist auch etwas, danach wähle ich ganz akribisch aus. Das würde ich jedem raten, wenn er die Möglichkeit dazu hat. Es gibt immer Leute, die glauben an deine Sache. Die glauben an dich, die glauben an deine Sache. Die suchen nicht nur einen Job, die suchen dich. Ja. Und das war bei mir immer so. Und diese Leute, die haben auch 100% gegeben. Weil auch ein Lukas zum Beispiel, der tut alles ganz genau so, als wäre das seins.
Ja.
Und das weiß ich zu 100%. Da kommt manchmal eine Anfrage zu irgendwas rein und er ist dann sauer, weil er sagt, ey, die würdigen dich gar nicht und bla bla bla. Und ich so, Bro, komm ein bisschen runter, dann wissen wir machen das nicht und so weiter. Aber du merkst, er fühlt, was so der Vibe ist. Und ich glaube, das brauchst du. Du brauchst vielleicht auch 2, 3 Leute, die nur ihre Arbeit machen, gerade wenn es um Steuern oder sowas geht.
Ja, du brauchst ein paar Executor, die halt Kopf aus und
einfach unemotional dann. Ja. Aber was wir mittlerweile haben ist, also wir haben einen großen Pool an Freelancern bei uns.
Ja.
Dann haben wir 4 oder 5 Festangestellte bei der deutschen GmbH, die sehr, sehr viel, sage ich mal, Steueradministratives machen. Aber auch
Steuerberater auch noch da, top, ja.
On top Steuerberater. Das heißt, die sind quasi eine Schnittstelle zum Steuerberater und arbeiten da zusammen. Plus, dann habe ich noch eine neue Angestellte, die mir hauptsächlich zu Content zuarbeiten soll. Da habe ich noch ein bisschen Probleme, das anzunehmen. Aber mitunter klappt es schon ganz gut.
Ja.
Also sie macht mir riesige Listen, sie arbeitet mir Sachen zu. Ich arbeite es dann aber nochmal aus und schreibe die Skripte selber.
Ja.
Das kann ich einfach noch nicht anders.
Ja.
Aber das klappt immer besser. Jemanden für Social Media haben wir jetzt auch nochmal extra eingestellt. Seit der Masterclass sind die 2 zusätzlich dann noch für die ganze Masterclass-Kommunikation zuständig, weil das in kurzer Zeit so groß geworden ist, dass wir gesehen haben, wir können es nicht handeln. Also wir brauchen mehr Leute. Und das ist quasi so das Team. Ich habe so 4 Festangestellte ungefähr und dann nochmal einen Pool aus, ich glaube, 4 bis 6 abrufbaren Freelancern, die je nach Zweck, wofür ich gerade was brauche, entweder extrem gut sind, zum Beispiel, wenn ich Reels brauche, die extrem verschnörkelt und wunderschön sind, dann sage ich Phil Bescheid. Wenn ich einen Vlog brauche, der aussieht wie eine Netflix-Doku, dann habe ich die 2 dabei, die jetzt bei der Fibo dabei waren, nämlich Yannick und Vanessa, ganz liebe Grüße an die 2, die machen auch gerade eine Doku über mich quasi nebenbei.
Ja.
Und das haben wir auf der Fibo auch geshootet. Und das ist so, wenn du dir das dann anguckst, das Ergebnis, das Gänsehaut.
Ja.
Du weißt dann, okay, ich habe da viel Geld für ausgegeben, aber du kriegst richtig was für. Und also ich persönlich finde, das Geld ist nie besser ausgegeben als für solche Sachen. Ich gebe unheimlich viel Geld für sowas aus. Das ganze Taschengeld, so wie ich immer das ganze Geld von Sponsorings und so weiter bezeichne. Das ist ein dummer Begriff, es ist sehr viel Geld, aber das geht alles in Media. fast ausschließlich pumpe ich wieder rein in Media, Media,
für Firmen
Media.
oder für deine persönliche Creator-Journey oder auch für die Firmen oder beides?
Beides. Hauptsächlich für meine Sachen, aber für beides natürlich klar. Für die Masterclass-Entwicklung ist viel reingegangen, für die App geht viel rein, für meine zwei Coaches, die noch unter mir coachen, habe ich sehr viel gemacht. Wir haben eine Homepage für die aufgebaut, wir haben Content für die aufgebaut und so weiter. Also da pumpe ich schon sehr, sehr viel rein. Und deswegen, also ich glaube, dass einer der wichtigsten Tipps ist, und da bin ich immer noch sehr schlecht drin, so viel wie möglich, so früh wie möglich abzugeben, damit du kreativ sein kannst. Am Anfang geht das natürlich nicht, weil wer bist du? So, weißt du, du fängst gerade an, sagst, ich kann das jetzt nicht machen. So, geht nicht. Aber ab irgendeinem Punkt, wenn du merkst, da ist so eine Value hinter dem, was du machst, dann bezahl das verdammte Geld für jemanden, der die meisten Sachen für dich übernimmt und kümmere dich darum, dass dieser Wert steigt, weil das ist deine einzige Aufgabe.
Ja, bei mir ist es auch so, ich bin jetzt noch keine 3 Monate Creator und bin jetzt auch schon so weit, dass ich natürlich die ersten Leute doch anstellen kann und will es jetzt zur Zeit noch machen, weil die Aufgaben, also ich habe eine To-Do-Liste, in meinem Apple Notes habe ich eine To-Do-Liste und dann war ich, die war schon wirklich proppevoll, dann war ich mit Chris in London, dann hat die sich wirklich
Dann war's
verdreifacht, also dann war es wirklich, also dann hat die sich wirklich verdreifacht und seitdem arbeite ich, also ich habe dann jetzt noch Themen von vor 3 Wochen hinterher und schaffe es einfach nicht und bin jetzt auch dabei zu sortieren, okay, wen kann man eigentlich mal sprechen, um für so eine rechte Handposition oder Personal Assistant, wie man das taufen will. Aber mir fällt es auch noch schwer, nach so kurzer Zeit schon Themen abzugeben, weil ich das Gefühl habe, ich will es auch zum ersten Mal selbst machen. Also gerade Werbepartner kontaktieren mich und Co., da mal so eine Verhandlung einzutreten, nochmal Absagen zu kassieren und zu gucken, wie ist das eigentlich. Aber auch darüber hinaus mal so die ganzen, also die Basics erstmal selber lernen. Ich glaube, das ist bei mir so ein bisschen der Nachteil von diesem schnellen Wachstum, weil ich jetzt eigentlich schon an einem Punkt bin, wo es halt viel zu viel wird, weil so viel auf einmal ist. Ich gleichzeitig aber noch sage, hier, ich habe es doch selber noch nie gemacht. Wie soll, also was soll ich denn jetzt hier abgeben? Ich habe ja selber noch keine Ahnung, so in etwa. Und das ist so der Punkt, wo ich gerade bin. Also ich muss es machen, weil es ergibt sonst keinen Sinn. Die To-Do-Liste wird immer länger. Aber eigentlich würde ich es gerne auch mal selber noch mal erleben und gucken, okay, wie ist das denn jetzt, wenn du wirklich diese Themen abarbeitest? Aber es ist schon sehr, sehr viel und es lohnt sich nicht. Du brauchst halt einen Kopf und das unterschätzen, glaube ich, auch wirklich viele, diese Creator-Arbeit. Das ist ja auch gerade hier unsere Arbeit. Aber ich habe mir auch Gedanken gemacht, was fragst du? Wen hast du eigentlich vor dir sitzen? Und du brauchst halt wirklich einen Kopf dafür. Du brauchst schon irgendwie freie Gedanken. Und es bringt halt nichts, wenn du bis tief in die Nacht immer noch sitzt an irgendwelchen Sachen, die halt nicht contentbezogen sind, weil Content frisst halt schon viel Zeit. Du hast doch jetzt nach unserem Termin bist du nochmal in Berlin irgendwo unterwegs, machst das nächste Shooting. Und das ist ja auch immer so, man braucht halt einen Kopf. Und es ergibt keinen Sinn, sich dann abends nochmal irgendwie 3 Stunden vor den Rechner zu setzen, um irgendwelche Sachen abzutippen. Das ist echt Käse, ja.
Ich verstehe deinen Punkt auf beiden Seiten auf jeden Fall. Ich würde, glaube ich, schon genauso wie du es vorhast, am Anfang schauen, dass die Entscheidungen am Ende noch ein bisschen von dir mitgefühlt werden.
Ja.
Ich mache das teils immer noch so. Bis du das Gefühl hast, du hast jemanden, der das wirklich so erledigen kann, als würdest du es tun.
Ja.
Weil ich habe mit so vielen Creatoren schon zu tun gehabt, die in Management sind, so in großen Managementgruppen. Und die haben sich dann bei mir aufgeregt und geärgert und
Ja.
gesagt, ey, der hat das einfach abgesagt, ich hätte es voll gerne gemacht und so. Und der hat aber gesagt, der Deal ist schlecht. Ja, der Deal war schlecht für den Manager.
Ja, weil du halt noch 25%, ja,
Genau.
genau,
Und
ja.
das sind halt, ich habe das schon ganz oft gesehen, auch zum Beispiel, als ich Leute, die gerade sehr aufstrebend sind, zu ESN holen wollte, jetzt mit Chris. Und dann haben die irgendwelche Deals angeboten bekommen mit so Einmalleistungen. Zum Beispiel, du machst jetzt einen Werbespot und kriegst 30.000 für irgendwas, ja. Und deswegen haben die dann gesagt, ich würde jetzt keinen Deal mit More oder ESN eingehen, weil da kriege ich ja nur meine Provi. Und das war ein managementgetriebenes Ding, weil das Management sich natürlich gesagt hat,
Ja, die
ich kriege von
wollen.
diesen Einmaldeals, die ich immer wieder vermitteln kann,
Ja.
viel, viel mehr, als wenn du einen
Ja.
stetigen Partner hast.
Ja.
Und deswegen glaube ich, ist es sehr gut. Also wir machen das bis dato immer noch so. Lukas wertet die ganzen Sachen aus und alles, was wirklich Quatsch ist, wo er sagt, sorry, aber komm klar, so,
Ja.
das kriege ich nicht mal zu sehen. Aber bei allem, was halbwegs interessant ist, da quatschen wir 2 Sätze drüber und dann wissen wir schon, machen wir es oder machen wir es nicht.
Ja.
Und so kriegen beide ein sehr gutes Gefühl dafür, was die Brand eigentlich braucht. Und das würde ich vielleicht sogar nochmal unterscheiden, weil das würde ich weiter, ist nur mein Rat, das würde ich weiterhin machen, bis du so ein Gefühl dafür hast, ob die Person dir da wirklich helfen kann. Und ich würde sogar unterscheiden, weil witzigerweise suche ich trotzdem immer noch. Also ich suche jetzt eine PA, weil Lukas ist für mich eine rechte Hand und operativ so eingespannt, dass er für
Er
mich
braucht
keine
auch
PA
wieder
sein kann.
eine. Ja, okay,
Genau,
das
also ich
ist.
brauche noch eine PA extra, deswegen kann ich ja auch mal sagen, ich suche eine PA.
Ja.
Und wohlgemerkt auch eine Frau, weil bei allen Leuten, die ich gesehen habe, die gute PAs haben, waren es Frauen und es waren sehr strukturierte Menschen, die auch autoritär sein konnten, die nicht loslassen konnten, wenn irgendwas war, so ich organisiere das jetzt, ich mache das jetzt. Das ist so eine Person, du sagst ihr, das wird erledigt und sie geht weg und sie kommt
Dann
zurück und es ist
wieder.
erledigt. es ist egal, wie das erledigt wurde. Ja. Es wurde einfach erledigt. Ja. Go-to-Person, hat mal ein früherer Mentor von mir gesagt. Und das, glaube ich, das ist wichtig, dass man so jemanden hat. Aber diese ganzen Management-Entscheidungen, vielleicht bin ich da irgendwie noch nicht ganz auf dem Trichter. Aber weil ich meine Marke ja. als so etwas ganz, ganz Bestimmtes erfasse, entscheide ich da immer noch mit.
Ja, bei mir war es auch so, ich habe nach 3 Wochen haben sich schon die ersten Managements zu mir gemeldet und die wollten auch alle, also auch gute Managements, die auch in der Regel erst ab irgendwie 300, 400.000 Followern anfangen, die meinen, sie haben halt mein Wachstum gesehen und wollen mich irgendwie mal kennenlernen, habe auch schon Managementverträge gesehen und alle wollten eigentlich 25% von allen Earnings. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt, glaube ich, nur, das heißt nur, aber nur das ESN-Ding und ich wusste aber, da kommt jetzt noch viel mehr dazu und es wäre halt Quatsch gewesen, zu sagen, okay, du nimmst nicht diese low-hanging fruits mit, sondern gibst denen sofort 25% ab, aber das war für mich ein Thema, wo ich dachte, okay, es ergibt keinen Sinn. Plus, wenn du halt dann irgendwann an einem Punkt bist, wo du halt deine 100.000 verdienst und die wollen halt 25%, bist du halt deutlich besser bedient, wenn du jemandem 5.000 gibst oder 10.000 gibst. Da geht die Rechnung schon nicht mehr auf. Wie hast du Lukas kennengelernt? Kam der aus deiner Community? Weil bei mir sind es auch 1-2 Personen, soll ich den Namen nennen? Rune zum Beispiel, ich nenne ihn jetzt einfach mal, der auch schon seit Tag 1 gesagt hat, er will mich gerne dabei unterstützen. Mit dem spreche ich jetzt auch telefonisch am Samstag, also morgen. Da ist so eine echt enge Auswahl, dass er quasi meine rechte Hand wird. Und er ist auch aus der Community, ist ein smarter Typ, hat Bachelor, Master gemacht. Und der ist quasi auch, ich will nicht sagen Fan, aber er ist halt aus der Community, der weiß genau, der kennt nicht jetzt jedes TikTok oder hoffentlich nicht jedes TikTok, da sind zu viele, aber der verfolgt mich halt schon sehr, sehr eng.
Ja.
War das bei dir mit Lukas genauso? Und wenn ja, aber auch wenn nein, wie hast du es dann, also wie hat das dann quasi geschafft? Du hast gesagt, der ist jetzt ein bisschen auf den Sack gegangen, bis er dann gesagt hat, okay, er benimmt mal ein paar Aufgaben. Mhm. Welche Aufgaben hast du ihm abgegeben? Weil das ist auch so eine Frage, wo ich mich denke, okay, also die ich selber noch nicht beantwortet habe, welche Dinge gebe ich dem denn jetzt eigentlich? Weil ich habe eine volle To-Do-Liste und eigentlich möchte ich wirklich alle Dinge selber erledigen, aber wo hast du die Entscheidung getroffen? Okay, das sind Aufgaben, die gebe ich ab. Und genau, wie hast du eigentlich Lukas dann noch kennengelernt? Also war das eine Ausschreibung oder kam es der Community? Wie kam es?
Ich weiß nicht, ob ich sagen kann, dass Lukas ein Fan war. Er kannte auf jeden Fall meinen Content und fand ihn auch gut. Wir waren im gleichen Gym damals, im Gold's Gym.
Spannend.
Genau. Ja. Und dann hat er mich mal angesprochen, erst wegen einem Praktikum. Da hatte ich noch gesagt, nee. Und dann wollte er zu mir ins Coaching. Da habe ich gesagt, okay,
Geld,
machen wir. Und dann hat sich aus dem Coaching relativ schnell auch immer wieder die Frage entwickelt, ey, kann ich dir dabei helfen? Und irgendwann habe ich halt eingesehen, dass ich auch Hilfe brauche. Das heißt, wenn ich jetzt so überlege, die meisten Leute, mit denen ich arbeite, sind zum Großteil aus dem Umfeld dazugekommen. Also jetzt auch Dennis, den ich neu eingestellt habe, der sehr viel Social-Media-Kommunikation übernimmt, AIs dann generieren oder koordinieren wird quasi, mit denen wir bestimmte Sachen erledigen. Der kommt quasi auch aus meinem Coaching-Team. Aber andere Leute, wie die Videografen oder so, natürlich nicht. Also weil da hast du einfach Leute, du weißt, der hat für den und den schon gearbeitet, dann habe ich die Arbeit gesehen, die gefällt mir und dann sage ich, ey, wir müssen uns zusammensetzen. Und dann wird das halt gemacht. Aber ich habe dann einfach erstmal Lukas gefragt, wie willst du mir denn helfen? Ja. Und dann hat er gesagt, er hat tatsächlich, weil sein Vater ein sehr erfolgreiches Bauunternehmen hat und er auch BWL und alles studiert hat, er hat tatsächlich nebenbei einfach schon seit Jahren macht er bei seinem Vater die Buchhaltung. Ganz entspannt so. Das ist einfach, das hat er mitgelernt.
Ja, das ist
und dann hat er gesagt, er würde jetzt erstmal mit der Buchhaltung
die
anfangen.
Die dreckigste Aufgabe sofort. Lukas, hast du ja. Wenn er noch Platz hat.
Genau,
bester Mann. Melde dich mal, Lukas.
Mittlerweile macht er es nicht mehr. Ja. Dann habe ich gesagt, okay. Und dann hat er das eine Weile sehr gut gemacht. Da hat er seine Freundin noch mit dem Schlepptau gehabt, die Michelle, die auch sehr medienaffin war, also immer noch ist. Und die zwei haben dann zusammen irgendwann gesagt, ey, schneiden schön und gut, aber wir wollen dein Social-Media-Content machen. Da habe ich gesagt, okay, habt ihr jemals eine Kamera in der Hand gehabt? Haben die gesagt, ja, wir bringen uns das gerade so bei, schon seit 2-3 Monaten.
Ja.
Und dann dachte ich, weil ich die zwei auch echt sympathisch fand und mit meinem damaligen Videografen gar nicht so zufrieden war, dachte ich, ich habe Festangestellte, die sich jetzt da selbstständig einlernen wollen, habe ich gesagt, give it a try. Die ersten Videos waren okay, sag ich mal. Das war noch so sehr Hochmut, so, ja, wir machen das locker und so. Dann kam das eine Woche nicht, dann war das fehlerhaft und so. Aber es hat sich unfassbar schnell entwickelt.
Ja.
Und bis heute ist Lukas eine Allzweckwaffe. Das heißt, wenn der dabei ist, der kann filmen, der kann Bilder machen. Er ist nicht der Überprofi darin, er ist eher so der Typ, der Sachen koordiniert, managt und macht. Ja. Aber die haben tatsächlich in meinen Augen bewiesen, dass sie sich innerhalb von 2 Jahren mit ein paar Masterclasses, die sie teuer eingekauft haben, haben die sich weiterentwickelt als die meisten Videografen, die du freischaffend bekommen kannst.
Ja.
Und dadurch haben die mir einen unfassbaren Wert auch bewiesen, weil ich habe gesehen, die hängen sich für mich unglaublich rein. Die haben selbstständig Ideen gehabt, die haben die Reels immer weiter ausgearbeitet, die haben selbstständig geguckt, wie macht Chris die Reels, wie macht Tim die Reels, Adam Dühler hat sehr schöne Reels, wie macht er die Reels, und dann haben die immer
und versucht. Adam macht auch Tim, oder? Macht er die? Oder hat
nee,
er
ich glaube, Adams Bruder macht das.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Ja.
Und die haben ja auch alle einen ganz eigenen Stil. Und da hast du wirklich gemerkt, die sind intrinsisch dabei, sich in diese Richtung zu entwickeln, weil sie wollen, dass deine Brand so aussieht.
Mhm.
Und sowas finde ich halt geil.
Ja.
Und das finde ich, für mich persönlich wäre das der wichtigste Indikator. Und das merkst du ja nach den ersten 3 Monaten oder so,
ja,
ob die Person wirklich daran interessiert ist, dich und deine Brand, ja, weiterzubringen und ob sie das fühlt und fühlen will. Oder ob die Person einfach dich geil fand und eigentlich lieber mit dir abhängen und dein Kumpel,
genau,
sein will,
das,
anstatt irgendwas,
ja,
zu machen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Und dieses, da hast du recht, weil wenn es dann zu großer Fan ist, der halt einfach,
ja,
noch nicht ran möchte, dann ist das natürlich Käse. Man sollte auch schon, dass die Jungs oder Mädels was so im Kasten haben.
Mhm.
Und was aber auch lustig ist, ich finde auch dieser Drive, diese Passion, auch die Geschwindigkeit, zum Beispiel Julius jetzt hinter der Kamera, der für mich jetzt die Videos schneidet und dem gibst du ein Video und das ist teilweise 3 Stunden später, ist das schon YouTube-ready.
Das ist krass.
Also wenn er richtig schnell ist auf der FIBO, hat er wirklich richtig schnell delivered.
Ja.
Und das ist halt, wo ich merke, okay, der hat halt einfach Bock. Der, ja, cuttet mir dann aus dem YouTube-Video noch 2, 3 Reels, die ich posten kann.
Mhm.
Die kriege ich am nächsten Tag. Und das, da merkt man einfach, das ist halt mehr als nur, okay, gib mir Videomaterial und
richtig,
du kriegst es nächste Woche, sondern der hat halt Bock, der ist heiß drauf, der hat, weißt du, Feuer unterm Arsch und der will einfach, der hat Bock zu cutten und den Kanal mit aufzubauen und das ist halt irgendwie, das macht dann schon eine Menge Spaß.
Ja, solche Leute brauchst du halt auch, ne?
Ja.
Also wir haben auch, ich habe ja quasi, wenn man so will, eine Art Management,
ja,
die auch meine Videos über ESN und so weiter machen. Hier Grüße an Olli, also die Agentur von Olli, von Onkel Jacek und seine ganzen Leute sind quasi bei uns dafür da, dass der zuverlässige Nonstop-Content kommt. Das heißt, da kann ich 40 Reactions, die ich in einer Stunde durchgeballert habe, bei mir im Setup auf Zypern, da habe ich so ein fertiges Setup, da muss ich mich nur umsetzen, ich habe 3 Setups. Und das habe ich mir so gebaut, dass ich nichts machen muss, außer auf Play drücken.
YouTube-Reactions oder TikTok?
Sowohl als auch. Also ich habe ein Hochformat-Setup, ich habe ein Querformat-Setup,
ja,
und ich habe ein YouTube-Video-Setup. Ich muss,
ja,
mich nur umsetzen. Und wenn ich da manchmal so nach einer Stunde 40 Dinger reinhaue, dann weiß ich, da kriege ich ab da, pro Tag kriege ich 5 Stück oder so. Aber die sind 0,0 super verschnörkelt oder irgendwas. Das ist einfach Content. So, da ist die Reaction,
ja,
da sind gerade so die Untertitel drin. Es ist einfach schön alles weggeschnitten, sodass die Cuts raus sind. Und ich kann das aber machen, um zu fluten. Genauso ist mit den YouTube-Videos. So die ganz normalen Videos, die kann man da immer reingeben und die werden zuverlässig gemacht. Und dann hast du halt noch, das ist halt Sachen, das gibst du halt aus als Geld dann quasi.
Ja.
Musst du nicht, aber dann hast du irgendwie, wenn du sagst, wenn es besonders schön sein muss,
ja,
dann,
ja,
bezahlst du es halt selber nochmal.
Ja.
Na, so mache ich das.
Ja. Ja, ich bin auch gerade dabei. Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel, glaube ich, auch 3, 4 Stunden lang YouTube-Reacts aufgenommen, aber ich muss auch noch mehr auf TikToks oder auf Reels einfach reagieren.
Mhm.
Und für dich ist natürlich geil, dass du im Level bist, wo du halt dann wirklich, du hast halt Setups, du setzt dich dahin, drehst halt, also dieses Thema Effizienz auch,
mhm,
was man, glaube ich, über Jahre auch erarbeiten muss. Das ist, also wenn du auf Stream der Creator bist, du kannst nicht davon ausgehen, dass du sofort in so ein Setup rein,
nein,
startest. Du musst es dir halt über Jahre hinweg,
ja,
erarbeiten. Auch das Team, was Mike hat, das dauert Jahre. Von daher vielleicht auch so ein bisschen die Frage, du bist jetzt natürlich schon an einem Punkt, da hast du ein Setup, du hast ein Team, du hast Companies aufgebaut, aber wie fing das denn alles bei dir an? Also du warst ja auch mal bei 0 Followern. So, wie hast du, also nicht nur contentseitig oder vielleicht so ein bisschen die Schiene angesprochen, wie würdest du es jetzt, wenn du heute nochmal bei 0 starten würdest, wie würdest du das ganze Thema aufbauen? Was sind so deine Tipps für aufstrebende Creator? Und dann aber auch der Punkt, ab dem du das Ganze versuchst zu monetarisieren, weil letztlich, und ich sage immer, ich bin kein Samariter, ich mache das hier, um Geld zu verdienen, auch richtig schön viel Geld zu verdienen, also es ist kein Geheimnis, ist aber
absolut,
trotzdem der geilste Job der Welt, es macht unfassbar viel Spaß, aber wenn ich weiß, ich verdiene mit keinem Cent, dann würde ich es auch nicht in dem Ausmaße machen, also und jeder Creator, der sagt, naja, macht das nur für Friede, Freude, Eierkuchen, der lügt meiner Meinung nach, also das ist Käse, von daher, was ja nicht heißt, dass man hier keinen Spaß haben soll, es ist wirklich der geilste Job der Welt,
mhm.
Aber da ist ein bisschen die Frage, wenn du jetzt nochmal bei 0 starten würdest, wie würdest du es, also vielleicht mit deinen ganzen Learnings, die du in den letzten Jahren gesammelt hast, wie würdest du es angehen und wie würdest du, oder was würdest du aufstreben, den Creatoren raten für Monetarisierung? Also wie würdest du es heute machen? Würdest du über Werbepartner gehen, über Kooperation? Was ist so dein Take dazu, nicht nur contentseitig zu wachsen, sondern auch sich da wirklich ein zweites Standbein zu aufzubauen?
Das ist genau der Punkt. Du musst ja das pro Creator einordnen, weil es gibt ja Creator, die wollen wirklich nur Creator sein.
Ja.
Mein Rat, don't do it, weil also ich finde, du bist halt unabhängiger, wenn du ein zweites Standbein hast. Es kommt auch authentischer, was du machst. Deswegen, ich würde jedem raten, frag dich doch bitte einmal, was ist dein USP? Und ich habe mal mit Konrad Wolf gesprochen. Das Gespräch kennt mittlerweile, glaube ich, fast jeder, weil ich auch sauer auf Konrad Wolf war da eine Weile lang. Für die, die Konrad Wolf nicht kennen, er ist, glaube ich, so einer der, kann man fast so sagen, erfolgreichsten Medienmanager in dem ganzen YouTube-Bereich. Er hat Strength Wars gemacht, damals die Hardgainer-Crew gemacht, Kevin Walter. Er hat alles gemacht, was man so... Das
sind alte YouTube-Zeiten, genau, die Zeiten kenne ich auch noch.
Genau, und da gut, von der Neuzeit hatte er Psycho Phil, Hollywood Matze und also so immer wieder Leonidas und so weiter. Ja. Viele, auch jetzt, ich weiß nicht, ob ich alle sagen darf, deswegen höre ich hier auf, sehr, sehr viele der ganz Großen laufen über ihn und er macht unfassbar gute Arbeit. Und das Ding ist so, bei Konrad war das damals, er kam zu Big Zone und ich war bei der Marke Big Zone, aber noch eher Angestellter als wirklich Athlet. Weil ich habe an der Theke angefangen in Berlin, weil ich von meinem Fitnessstudio dualer Studentenjob geflohen bin, weil das alles Betrüger waren. Und das war halt, für mich war das ganz furchtbar, weil ich hatte eigentlich so geplant, einen neuen Neustart in meinem Leben zu machen. Als dualer Student, mein Traumjob. Ich habe gemerkt, die betreiben Insolvenzverschleppung, die buchen irgendwie 6 Beiträge ab und ich schreibe die Leute ein, stehe dann an der Theke, muss mich dafür verantworten. Ich denke, okay, mein Studium haben die, ich habe recherchiert, die haben mein Studium noch nicht mal angefangen. Die haben mir irgendwie erzählt, die brauchen mich, weil ich der Beste bin, ich soll Studios leiten und die drücken sich einfach die ganze Zeit davor, meine Studiengebühr zu zahlen und ich bin eigentlich gar kein Student. Und ich arbeite hier gerade 50 Stunden für 600 Euro. So, und dann denke ich so, was mache ich jetzt? Und dann kam so eine Kurzschlussreaktion. Ich hatte von Big Zone in Berlin eine Anzeige gesehen, wir suchen Leute an der Theke. Und ich war in Pforzheim, also in Süddeutschland. Und ich habe kurz nachgedacht und dachte so, fuck it. Dann habe ich da angerufen. Ich kannte Big Zone schon, die hat mir 2-3 Mal Supplements geschickt für meine Wettkämpfe damals. Und ich habe gesagt, ey, wisst ihr, wer ich bin und so. Und dann meinte der Chef, ja, ich weiß, wer du bist. Und so, ey, ich will den Job. Meinte so, okay, du wohnst 600 Kilometer weit weg. Sag ich, ja, aber theoretisch, also, ja, kannst ihn haben. Du bist überqualifiziert, du kannst ihn sehr gerne haben. Ja. Da habe ich gesagt, ich komme. Dann habe ich alles stehen und liegen lassen und bin einfach dahin, habe mein Studium abgebrochen, alles, weil ich habe gesagt, ich muss hier weg, es war mir alles zu viel. Ja. Und ich habe dann, ab dem Punkt habe ich quasi von vorne angefangen. Und ich
wann war
dann,
das?
Das war 2018.
Ja, okay.
Ungefähr. 2017, glaube ich, war das sogar. Und ich hatte schon vorher ein Jahr lang oder so angefangen, Instagram zu machen. Aber eher einfach für mich so und für unser damaliges Fitnessstudio. Ich war immer so der Erklärbär, ich habe Sachen erklärt, die Leute fanden super cool. Das heißt, von der ganzen Fitnessstudio-Community kannte mich dann schon jeder. Da war ich schon so eine kleine Berühmtheit, der meint, ah, dass der so cool erklärt. Und ich war sehr schnell der beste, der beliebteste Trainer. Ich habe die meisten Mitgliedschaften geschrieben. Ja. Deswegen war das so, okay, du wirst jetzt Studioleiter und baust neue Studios auf, nachdem du ein halbes Jahr hier bist. Und ich so, okay, machen wir. Und ja, hätte ein schönes Happy End sein können, weil bis zu dem Zeitpunkt dachte ich, ich kriege mein Leben wieder auf die Reihe, indem ich irgendwann einfach Studioleiter bin, weil ich früher viel Mist gebaut habe. Mhm. Und dann dachte ich so, wenn ich irgendwann mal einfach Studioleiter bin, einen geregelten Job habe, eine autoritäre Position, meine Mom wäre ziemlich stolz, weil momentan ist so, er schafft er überhaupt noch irgendwas. Und dann dachte ich, cool, das läuft. Und als der Traum dann zerplatzt ist, dachte ich, fuck it, ich gehe jetzt einfach nach Berlin, werd da Personal Trainer oder so. Vielleicht kann ich ja dort Studioleiter werden. Ich weiß es nicht. Ich mache erstmal den Aushilfsjob. Und dann habe ich, als Konrad Wolf da reingelaufen ist mit Tobias Rothe und Big Zone so cool fand, dass er gesagt hat, ey, warum macht ihr hieraus nichts? Wir könnten so eine American Chopper Family Story machen und so. Ich würde das machen. Und ich habe so gepusht, weil die wollten das nicht machen. Die meinten so, ah, das ist nichts für uns und so. Ich habe so gepusht und dann war es endlich soweit. Und dann gehe ich zu Konrad und sage, ey, wollen wir was machen? Willst du mich aufbauen? Und er setzt sich ganz ehrlich mit mir hin und guckt mich an und sagt, was hast du?
Ja.
Also sorry Mike, aber du hast weder krasse Muskeln, noch hast du irgendwie etwas, dass die Leute, also du hast irgendwas Besonderes, dass die Leute dir folgen. Was bist du? Ja. Also auf gut Deutsch hat er eigentlich gesagt, ich bin scheiße. Er hat es auch relativ ähnlich so gesagt. Und ich war sauer, weil er recht hatte.
Ja.
Und was ich mich in dem Moment gefragt habe, ist, was ist mein USP? Wer bin ich? Habe ich überhaupt eine Berechtigung, auf Social Media zu sein? Ich meine, ich kann eventuell irgendwann mal vom Coaching leben, das war mir damals schon klar, aber habe ich irgendeine Berechtigung, auf Social Media stattzufinden? Das habe ich mich wirklich gefragt. Und dann habe ich gesehen, was ich schon immer gut konnte, ist erklären. Also mache ich das weiter, nur viel, viel besser. Da muss ich besser drin werden. Plus, Konrad hat recht, mir fehlen Muskeln. Also ein dummer Ansatz, eine dumme Motivation. Ja. Aber in dem Moment habe ich angefangen, so viel Stoff zu nehmen, wie es nur geht.
Ich habe gerade überlegt, soll ich sagen?
Ja, genau, in dem Moment ging es wirklich los. Ich habe dann gesagt, ey, ich habe schon so viel Wissen angesammelt, weil ich mit Apothekern und allem Möglichen zu tun hatte. Und Ich hatte Amboss freigeschaltet von einem Medizinstudenten, war da immer drin, das ist so eine Plattform für Medizinstudenten. Ja. Ich hatte immer schon alles sehr intrinsisch motiviert hinterfragt, was ich gemacht habe und habe mich da schlau gelesen.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, mach einfach mal. Und da habe ich wirklich Unmengen an Stoff genommen, habe das dokumentiert und habe dann angefangen, Videos darüber zu machen. Und ich sah erstmal aus wie ein Wasserbüffel, wie ein Freak, aber es hat funktioniert. Also ich habe mehr Aufmerksamkeit bekommen. Ich habe mehr Wissensvideos gemacht. Das ging mehr nach oben. Und dann ist der Rest halt so gekommen, wie er kam. Deswegen, ich denke, bevor du Content machst, frag dich, was macht dich besonders?
Ja.
Und sobald du es weißt, mach dir bewusst, das machen schon tausend andere.
Ja.
Also mach es besser.
Ja.
Und das wird nicht von heute auf morgen gehen. Also arbeite daran. Weil bei mir jetzt, glaube ich, ab dem Zeitpunkt 3 oder 4 Jahre gedauert, bis die Ersten mich wirklich als Experten wahrgenommen haben.
Ja.
In der Zeit hieß es immer nur, wer ist der Idiot, der soll das Maul halten? Das war unter all meinen Videos immer, wer ist der schon? Und das hat ganz langsam irgendwie erst stattgefunden, dass immer mehr Conversion zu diesem, okay, er hatte recht, okay, das ist gut. Ich habe das Gefühl, ich musste auch mit Fragerunden, die ich jeden Tag fast gemacht habe, jeden Fan einzeln umdrehen.
Ja.
Also ich glaube, ich habe jeden wirklich einzeln für mich gewonnen mit jeder Fragerunde, die ich gemacht habe, weil ich Sachen erklärt habe. Und deswegen nochmal, finde raus, wer du bist, mach das gut, versuch es besser als die anderen zu machen und monetarisieren, das ist meine Einstellung, du monetarisierst über Marken und Partner, wenn sie zu dir kommen, nicht umgekehrt.
Ja.
Du gehst nicht dahin, dann bist du noch nicht so weit.
Ja.
Also was ist das? Ne, das heißt, die müssen zu dir kommen.
Finde ich spannend. Ich glaube auch, gerade dieses, du musst halt, und mich fragen auch viele, wie hast du es denn geschafft, jetzt in so kurzer Zeit so viele Follower aufzubauen und das ist auch der, was ist dein Tipp, was ist dein Nummer 1 Tipp? Und ich glaube, der größte Tipp, den ich Leuten geben kann, auch, und das hast du ja auch gerade gesagt indirekt, ist, du musst halt vor Social Media eine Persönlichkeit sein, die extrem spannend ist. Du musst irgendjemand sein, wo man sich denkt, das ist ja ein cooler Typ irgendwie. Ich will zumindest mal gucken, was der noch zu sagen hat. Und es bringt nichts. Und ich sehe jetzt auch ganz viele, die irgendwie blind 100 TikTok spammen am Tag.
Ja.
Und die kriegen halt alle nur 2-stellig Views, also irgendwie 60, 70 Views. Weil sich die Scheiße halt keiner so reinzieht, weil das halt irgendwie unspannende Persönlichkeiten sind. Und das ist auch echt der Nummer 1 Tipp, den ich Leuten gebe. Versuch halt außerhalb von Social Media. Das habe ich auch von Chris Wolf dann irgendwann mal, der hat das, glaube ich, vor ein paar Jahren auch schon mal gesagt, du musst halt irgendwie jemand sein, dem man gerne zuguckt. Und dann musst du im zweiten Schritt alles auf eine Karte setzen, so mäßig, und musst halt richtig tief blicken lassen auf Social Media. Musst halt alles zeigen, musst halt Leuten, also was heißt alles zeigen, aber du musst halt einfach Content knallen dann ohne Ende. Und auch Werbepartner zum Beispiel, ich habe davor auch, mir kam ja ESN auf mich auch proaktiv so ein bisschen zu, weil die auch gesehen haben, ich wachse da halt wie Sau und ich habe halt, also da auch schon Unmengen an Geld davor liegen lassen, das habe ich auch in Videos gesagt, habe dann auch, ohne dass ich davon, von den Jungs oder Mädels auch gesponsert war, die Produkte in die Kamera gehalten, das sind halt die geilsten Sachen so und dann kam es von alleine. Und ich sehe jetzt auch ganz viele, Laura von Mohr beispielsweise macht ja jetzt auch, also Laura Koch macht ja auch, ist ja auch Influencerin und sie leitet ja das ganze Influencer-Ding. Und dann sehe ich ganz viele in den Kommentaren, die sie dann wirklich so anbetteln und sagen, hier, wo ist denn mein Code, wo ist denn mein Code? Aber so funktioniert das halt einfach nicht.
Ja,
du musst halt, und das finde ich so ein bisschen so, es ist halt genau die Journey, wie du sagst, du musst halt irgendwie gucken, dass die Firma auf dich zukommt, du musst irgendwie spannend sein.
Also wenn du dein Ding gut machst, dann wirst du angesprochen irgendwann.
Ja.
Und dann fragen die Leute immer, wann ist das so, wenn du dein Ding gut machst. Also konzentrier dich doch darauf, dein Ding gut zu machen.
Ja.
Schaff das doch erstmal. Ja. Weil ich glaube, genau das ist so der Punkt. Weil auch bei mir war es ja so, dass ich dann bei Big Sound erstmal extrem aufgestiegen bin. Produktentwicklung fast alleine gemacht, das Unternehmen quasi fast
also
mitgeleitet.
Also aufgestiegen als Mitarbeiter, nicht als Creator. Also.
Von Mitarbeiter zum Creator,
zum
Vollzeit-Creator, als Mitarbeiter gekündigt, Coach, Produktentwickler. Dann habe ich irgendwann das ganze Unternehmen wirklich stark auch mitbestimmt und habe irgendwann gemerkt, ich bin in so einer Sackgasse, weil ich immer weiter, ich will mich entwickeln und das Unternehmen wollte das nicht so richtig, sowohl von sich aus als auch bei mir nicht. Wo ich dann auch cool war, damit zu sagen, ich hatte Angebote von der ganzen Szene und habe gesagt, alles fühlt sich für mich nach einem Downgrade an. Und bei Mohr und ESN werde ich nicht nachfragen, weil bei denen habe ich erstens aus dem Prinzip, die kommen zu dir.
Ja.
Und zweitens, ich habe auch früher tatsächlich oft nicht so gut über die geredet. Warum? Ich habe am Anfang quasi ganz, ganz früher, als ASN bei Big Sound noch erhältlich war, waren die nichts Besonderes. Und von da hatte ich die noch in Erinnerung. Und dann habe ich so nicht verstanden, woher plötzlich dieser Hype kommt. Dann habe ich einfach gesagt, ja, die sind ja nichts Besonderes. Und ich sag dir was, wir waren in Alicante auf einem Bodybuilding-Wettkampf, ne? Und da war ESN vertreten und die haben Isoclear-Proben verteilt. Alle aus meinem Team haben die sich geholt.
Ja.
Und später wollte ich einen Proteinshake trinken, hatte nichts mehr, habe einen Isoclear getrunken. Ich dachte, oh mein Gott, was ist das denn?
Ja.
Ich dachte, scheiße, das ist unhatebar. Und ab dem Moment habe ich dann gesagt, weißt du was, also kannst du sagen, was du willst, aber die Produkte sind krank, ja. Die sind gut. Und dann haben wir angefangen, gezielt auf More-Regale zuzugehen bei den Wettkämpfen, wenn wir einkaufen waren oder so. Das war dann schnell vorbei. Aber ich habe trotzdem gesagt, wenn ihr den Wert nicht seht, dann kann ich da nicht hingehen. Da habe ich gesagt, ich bin erstmal ohne Sponsor. Weil am Geld liegt es nicht, dann mache ich das einfach so weiter. Und dann hat sich Chris bei mir gemeldet.
Ja. Hast du auch direkt beide Codes bekommen oder hast du erst stark?
Ja, ja, bei mir war es so, Chris meinte, ich hätte dich gerne bei More. Und dann habe ich gesagt, ist cool, aber ich will auch ESM.
Ja.
Und dann hat er gesagt, klären wir und machen wir. Und dann, auch das war ja wieder der Punkt, schau doch mal, wie spät das war. Das ist so spät gewesen. Ich war schon eine etablierte Größe, jeder kannte mich schon. Man muss einfach so ein bisschen Realismus in die Sache reinbringen. Ich glaube, man selbst hat immer so ein bisschen, manchmal auch eine Selbstüberschätzung, wie viele Menschen man erreicht, wenn man ein bisschen Zuspruch bekommt oder sowas. Das ist eine messbare Größe. Wenn Marken auf dich zukommen, von alleine, das ist eine echte messbare Größe. Der Rest ist etwas, das du dir einredest.
Ja.
Ja, und deswegen, ich sag mir auch bei egal was so passiert oder nicht passiert, jetzt ist neulich zum Beispiel ein Konzertveranstalter auf mich zugekommen, hat wegen einem interessanten Projekt gefragt, das ist auch eine messbare Größe, wo du halt sagst, okay, das sind Dinge, die kommen, weil du einen Ausschlag hast, also da passiert was, da ist ein Echo und wenn du dieses Echo nicht kreierst und diese Leute nicht kommen, dann ist das nicht irgendwie, weil die dich aus Versehen nicht gesehen haben oder weil alles gegen dich ist oder weil der Algorithmus dich verschluckt hat.
Ja.
Du machst dein Ding einfach nicht gut genug.
Das sagen ja auch ganz viele Creator hier, der Algorithmus liebt mich nicht oder ist der größte Bullshit. Du machst schlechten Content.
Punkt. Ich war die letzten 6 Monate komplett eingeschränkt. Man konnte meinen Namen, wenn man meinen Namen eingegeben hat, hat man mich nicht gefunden.
Ja.
Nur mein englisches und mein spanisches Profil hat man gefunden.
Stimmt, du machst jetzt auch, ich habe ein spanisches Video schon gesehen, dann dachte ich, was ist das? Und dann habe ich aber 2 Sekunden später gedacht, okay, hab so gut vorhin, kann er kein Spanisch.
Ja, ja, hab ich vorhin vergessen zu sagen, da fließt auch nochmal viel von dem Geld rein. Also ich habe 2 Mitarbeiter auf Mallorca, die machen englisches und spanisches Profil für mich.
Ja.
Ich mache aber auch selbst spanischen Content. Nur der Großteil des Contents
ist
tatsächlich AI. Das heißt, wir nehmen meine deutschen Sachen und übersetzen die mit HeyGen. Das ist die AI, die auch McDonald's und so weiter benutzt. Also wirklich ein richtig heftiges Ding.
Ist auch gut. Ja.
HeyGen ist brutal. Und wir helfen gerade HeyGen, das weiterzuentwickeln, weil als wir angefangen haben, habe ich mich richtig beschwert, ne, weil das war furchtbar.
Mhm.
Aber mittlerweile sehr gut. Ich mache Spanisch so viel ich kann, Englisch auch. Und alles andere, was wir aber ohnehin machen, schicken wir rüber. Die converten das. Und das spanische Profil fängt gerade sogar an, ein bisschen Früchte zu tragen. Also da haben wir die ersten Virals und so weiter gehabt. Sehe ich als Investment. Wir machen das seit einem Jahr. Ich brauche noch 1-2 Jahre, denke ich, bis wir da groß genug sind, dass wir aber auch den Markt so ein bisschen mitnehmen können. Ich kann ja nicht erwarten, dass, wenn das auch noch AI-generated ist, dass ich für die Journey so lange gebraucht habe und dass das dort, also dafür geht es verhältnismäßig schon schnell.
Ja.
Also das ist so ein Nebeninvest, das die ganze Zeit läuft. Deswegen bin ich auch oft auf Mallorca, weil wir da dann quasi hauptsächlich an dem Content arbeiten, wenn ich dort bin.
Das ist ja lustig, dass du auch da schon, verdienst du damit auch schon Geld? Mit dem spanischen oder englischen Content? Also gibt es da Leute, die deine Produkte schon kaufen?
Sehr wenig, aber ja. Also das heißt, wir haben, ich muss mal wieder nachfragen, ich hatte neulich, noch bevor die ersten Virals kamen, hatte ich gefragt, wie viele Bestellungen über den Code Iron aus Spanien kommen. Das waren ein paar, das waren nicht viele, aber jetzt hatten wir in der letzten Zeit tatsächlich so ein paar Virals und ich hatte, glaube ich, gesagt zu Karen, das ist eine Südamerikanerin, sie und ihr Mann Marlon, liebe Grüße, falls ihr das seht, die kümmern sich tatsächlich um Spanisch und Englisch. Und ich hatte zu den beiden gesagt, sobald wir die 10.000 geknackt haben, gehen wir in die Werbeoffensive. Dann zeige ich euch ganz genau, wie machen wir Werbung, wie gehen wir das an, dann strukturieren wir die Posts, dann sage ich euch genau, wann was. Vorher, lass ein bisschen rumtesten, lass machen. Aber wenn wir es bald geschafft haben, dann ist ganz klar, also die Conversion-Rate soll genauso gut sein wie auf Deutsch. Das heißt, die Mitarbeiter aus Mallorca sollen sich innerhalb der nächsten, sag ich mal, 12 Monate komplett selbst finanzieren.
Ja.
Und dann darüber hinaus, klar, weil dann werden wir auch anfangen, uns dort zu platzieren, über ESN Partner anzufragen, Events, alles Mögliche. Wir haben ja den Fuß in der Tür über ESN, auch im englischen Markt.
Ja, stimmt. ESN.
Und deswegen mache ich das halt.
Ich stelle es mir nur so schwierig vor, weil, was treibt Conversion? Ich glaube, Vertrauen treibt halt eine Conversion extrem krass. Und ich fände es schwierig, du bist ja kein KI-Influencer dann für einen Spanier, aber man merkt ja dann schon, dass das halt eine KI ist, die da spricht. Also es kann ja noch so gut sein, aber man checkt ja schon, dass du jetzt da nicht fließend Spanisch runterklapperst. Und dann finde ich es krass, dass man es trotzdem schafft, aber so ein Vertrauen aufzubauen, dass Leute sagen, okay, komm, ich kenne vielleicht oder kannte ESN vielleicht schon daher oder weil die in Alicante halt da irgendwie einen Wettkampf gesponsert haben, Und dann zu sagen, okay, ich tippe jetzt hier Code Iron ein und schicke mal eine ESM-Bestellung, das finde ich schon verrückt.
Du hast aber auch recht, weil, also das ist der Grund, warum ich so viel wie möglich an Content selbst mache. Also wir gehen ins Gym, drehen da Content, ich erkläre Übungen auf Spanisch oder ich mache Reactions auf Spanisch und auf Englisch. Und witzigerweise hört sich die AI viel besser an als also ich kann fließend Spanisch.
Du kannst wirklich so gut Spanisch,
ja. Ja, also meine Mutter ist aus Peru, ich bin zweisprachig aufgewachsen, ich kann fließend perfekt Spanisch. Aber die KI macht's ohne Dialekt. So, bei mir ist er hörbar.
Ja.
Und bei Englisch ist es deutlich besser, weil der ganze Science-Quatsch ist ja sowieso immer auf Englisch. Also Englisch bin ich wirklich sehr gut. Deswegen glaube ich sogar, dass, also ich glaube, diese Mischung aus KI und echt gibt den Leuten halt noch so ein Vibe, dass die wissen, da ist eine echte Person. Ja. Immer wenn ich dort bin, mache ich auch echte Stories auf Spanisch. Und wir werden das natürlich anpassen. Das heißt, sobald wir diese Offensive machen, werde ich auch Fragerunden auf Spanisch machen.
Ja.
Und wir werden den Leuten so diesen echten Mic natürlich auch geben müssen. Und das will ich auch. Ich nehme mir die ganze Zeit vor, bis dahin mein Spanisch nochmal zu verbessern.
So eine geile Opportunity für dich, nochmal da ein bisschen frischen Wind reinzubekommen.
Safe. Und vor allem Spanien ist ja,
geil.
Im besten Fall erreichst du vielleicht auch Südamerika oder so. Ne? Also das wäre auch nochmal was ganz anderes.
Der Markt ist riesig. Finde ich schon spannend. Bin halt gespannt. Also Content-seitig ist natürlich extrem smart zu sagen, man nimmt halt die deutschen Videos, weil die Videos gibt es ja eh schon. Ich bin auch am gucken, jetzt zum Beispiel nehmen wir für YouTube Reactions auf und du wärst halt doof, wenn du das eigentlich nicht recycelst, nochmal auf jeden Fall in Shortform-Content.
Ja.
Und aber eigentlich auch Englisch müsste man eigentlich auch machen. Dann kostet, macht ihr das rein nur mit KI oder da muss man jemand, die beiden Leute, die du angesprochen hast, schauen dann nochmal drüber. Cutten die auch richtig oder was ist deren Job dann?
Tatsächlich kriegen die Rohdateien.
Die Deutschen.
Die deutschen Rohdateien, die cutten sie nochmal. Und die KI braucht viel Liebe und Aufmerksamkeit am Anfang. Das ist die größte Arbeit. Also du musst jedes Wort überwachen.
Ja, okay.
Du musst jedes transkribierte Wort checken. Deswegen ist es sehr wichtig, dass sie halt Native Speaker Spanisch ist und er super auf Englisch ist. Und leider geht es immer noch nicht, dass du das da eintippst und die KI macht alles für dich. Da sind grobe Schnitzer dabei.
Ja.
Also jedes Reel erfordert Arbeit. Und jedes Reel erfordert teilweise sogar, dass du die Abstände der Worte und die Kommas und die Fragezeichen nochmal so setzt, dass die KI mit der Stimme genau das macht, was du willst.
Ja.
Weil das checkt die manchmal nicht von alleine. Also es ist schon Arbeit. Aber auch hier, ähnlich wie bei Lukas und Michelle am Anfang, ist es ein Invest. Weil als wir vor einem Jahr angefangen haben mit den beiden, also die Reels, die waren so, ich habe gesagt, scheiß drauf, das Profil kennt keiner, hau raus, aber die waren furchtbar. Mittlerweile werden die immer besser. Die werden besser und besser und besser. Und auch die KI entwickelt sich. Wir sind mit HeyGen im Austausch. Nach einem Jahr wollten die fragen, ob wir verlängern. Und ich habe gesagt, ey Leute, das Ding kostet 10.000 im Jahr.
10.000 im Jahr.
Also wenn du das große Enterprise-Modell nimmst, bei dem du alles hast und so viel Content generieren kannst, wie du nur möchtest, den besten Support hast,
boah,
mit allem drum und dran.
Das ist schon sehr viel Geld. Ich hätte jetzt gedacht, das kostet vielleicht Hunderter im Monat, hätte ich jetzt getippt so.
Du kannst, es gibt so Pläne, bei denen kannst du, also es gibt dieses Im-Monat-Ding fast gar nicht. Es gibt quasi so meistens, wir rechnen ab pro Reel, pro Übersetzung, pro Sprache, pro Minute.
Also das, genau.
Und das haben wir mit anderen KIs gegengerechnet und da kamen wir auf Pi mal Daumen bei dem Output, den wir haben wollen, auf ähnliche Beträge in einem Jahr und haben dann uns tatsächlich für HeyGen entschieden, deswegen. Nach einem Jahr haben wir gesagt, ey, geht nicht. Das war einfach nicht geil, was ihr da abgeliefert habt und sind mit denen in die Verhandlungen gegangen.
Ganz kurz, das Geld hast du ja auch, das hast du nicht raus, oder? Die 10K. Also es ist immer noch ein klassisches Investor.
Nein, genau, das ist ein Investor. Ja. Und im zweiten Jahr sind die uns dann sogar entgegengekommen. Also die haben gesagt, ey, wir sehen das, wir haben alles gegeben, aber wir verstehen, dass ihr nicht zufrieden seid. Wir geben euch irgendwie 25% oder sowas und zeigen euch jetzt neue Features, geben euch einen Mitarbeiter an die Hand und seitdem läuft das viel besser.
Ja.
Also jetzt haben wir wirklich, mittlerweile kannst du auch mal mit der Hand vorm Gesicht sein, der checkt das trotzdem. Die Lippenbewegungen sind perfekt. Die
synchronisiert er auch, also der passt auch die Lippenbewegungen?
Ja, komplett. Ja, okay. Also du eigentlich, wenn ich dir so ein Reel zeige, ein richtig gut gelungenes, siehst du keinen Unterschied mehr. Mittlerweile.
Ja, aber ich hatte eins gesehen, genau. Ich hatte ein einziges von deinen spanischen Reels gesehen und das war auch schon wirklich gut und ich dachte so, krass. Und dann habe ich mal so 5 Sekunden und dachte, nee, das kann nicht sein. Also so gut, so gut kriegt er das auf keinen, also low disrespect, dachte, das kann nicht sein. Das
man
muss
checkt
nicht sein.
Schon, ne?
Man checkt, genau, das ist ja wie im Deutschen, da würdest du ja auch dann, du verstehst ja auch schon genau, ob da KI hintersteckt. Aber ich dachte trotzdem spannend, dass weil das machen ja schon viele, gerade Mr. Beast, kennst du den von YouTube?
Mhm.
Ich glaube, ist das der größte YouTuber? Ich meine schon.
Denk schon,
Und der macht ja auch einen spanischen Kanal, weil Spanisch ist ja nach Englisch die meistgesprochene Sprache auf der Welt und das ist halt also der hat so aufwendige Produktion und dann wäre es mal doof, wenn du nicht diese 10.000 Euro noch nimmst, um ein komplett neues Marktsegment zu bespielen. Wobei dein Best natürlich in dem Fall schon großer ist. Also das ist ja auch dann schon die Endstufe des Creators, wenn du sagen kannst, okay, komm, du nimmst jetzt die 10k und steckst dir einfach mal rein, um zu gucken, was damit passiert im Jahr.
Ja.
Weil das ist ja für viele schon, also ist ja wahnsinnig viel Geld
auch. Ist auf jeden Fall so eine Art High-Risk-Investment, aber das ist dann auch für mich so gewesen, wie von Anfang an abgeschrieben.
Ja.
Ich wusste, im ersten Jahr werden wir nicht durch die Decke gehen. Ich habe zwei sehr zuverlässige Leute dort, das habe ich in der Zeit gemerkt, was wieder sehr schön ist. Und jetzt trägt es erste Früchte und das kann von mir aus auch noch ein, zwei weitere Jahre so gehen. Weil ich glaube, wir haben die Möglichkeit, wenn ich mich auch mal immer weniger um Coaching-Angelegenheiten und mehr um meine Unternehmen kümmern kann, werde ich da auch mit voller Energie reingehen. Und sobald ich das tue, wird es nochmal viel schneller gehen.
Ja.
Also die sollen das erstmal aufbauen und dann komme ich und knall da rein. Das ist quasi so mein Plan. Und dann werden wir das zu Ende bringen. Also ich denke, das ist ein Invest, das sich für mich persönlich lohnt. Ich glaube, die meisten hätten es nicht gemacht. Verstehe ich auch.
Ja, denkst du, du schaffst es auch wirklich? Und das ist, glaube ich, so, also eigentlich ist das Ziel eines jeden Creators ja eine Community aufzubauen, weil du kannst noch so viele Follower haben, wenn du keine Community hast, die Produkte kaufen letztlich, weil darum geht es ja, du willst ja Follower in irgendwas rein konvertieren und desto stärker die Community ist, desto mehr kaufen Leute. Denkst du, du schaffst es auch wirklich, eine spanische Community aufzubauen? Weil das sehe ich, das ist schon, also Follower, klar, wenn du halt einen Viral Hit hast, den du ansprichst, dann drücken Leute halt auf Abonnieren, aber ich sehe es als krasse Challenge, sich eine spanische Community aufzubauen, wenn man kein spanischer Native ist. Ich weiß nicht, wie oft du jetzt auf Mallorca bist. Du wirst da bestimmt dann irgendwelche Community-Events machen. Aber glaubst du wirklich, dass du es da schaffst? Weil das ist schon, also wenn du Dinos knackst, dann Chapeau. Also das ist schon.
Ja. Da sind wir wieder bei dem Punkt vom Anfang. Ich glaube, ich kann das erst zu 100% abhaken, wenn ich einmal Vollzeit-Creator gewesen bin.
Ja.
Weil momentan arbeite ich so viel an allem, was ich tue. Und wenn ich all das ins Createn stecken würde, mein Plan wäre halt der, dass ich alle Profile weitestgehend gleich bespiele.
Mhm.
Da ich auch auf Mallorca eine Base habe, kann ich da immer sein, wenn ich möchte. Kann da also auch mehr Fokus hinlegen. Und den englischsprachigen Content kann ich sowieso jederzeit machen. Heißt also, ich glaube, wenn du die Zeit reinsteckst, ist es möglich. Da musst du aber auch wirklich dann nonstop dich um alle drei Profile kümmern, weil das Deutsche soll ja auch nicht untergehen.
Das ist richtig viel Arbeit auch, das ist richtig, also.
Aber es macht Spaß, deswegen, also ich glaube schon, dass es machbar ist mit dem richtigen Aufwand. Ich glaube, das werde ich erst innerhalb der nächsten 1 bis 2 Jahre zu 100% rausfinden können und dann kann ich es dir beantworten, weil von meinem jetzigen Standpunkt, wie ich hier sitze, sehe ich es auch nicht. Ich sehe nur, viele Leute kamen zu mir und meinen, ey, warum machst du den Content nicht auch auf Spanisch, weil die Leute hier, die sind noch nicht so weit. Das, was du die ganze Zeit sagst, die wissen das alle nicht. Mach das bitte. Und dann habe ich gesagt, why not?
Mhm.
Und auf Englisch, klar, da ist was anderes, sehr umkämpfter Markt, aber da ist das Thema auch schon akzeptierter.
Ja.
Und da kann ich vielleicht mit der Art und Weise, wie ich an Dinge rangehe, auch noch irgendwie meinen Platz finden. Deswegen in beiden Märkten ergibt es durchaus Sinn. Die Frage ist nur, wird es klappen? Wir wissen es halt nicht.
Ja, was muss, vielleicht so als abschließende Frage, in anderer Zeit, was muss dieses Jahr noch passieren, dass du sagst, das war ein geiles Jahr? Also sagst, du willst dich halt voll auf Creator-Tätigkeit fokussieren, hast jetzt verschiedene Kanäle angesprochen. Was muss jetzt in den nächsten 8 Monaten oder 7 Monate sind es? Nee, 8 Monate sind es noch, passieren, dass du sagst, okay, das war jetzt für dich ein erfolgreiches Jahr?
Das Jahr ist fast vorbei. ich habe meine Biohacking Masterclass, an der ich 1,5 Jahre gearbeitet habe, habe ich dieses Jahr erst vor 2 Wochen unglaublich erfolgreich released. Das war fast alles, was ich von dem Jahr wollte. Sogar viel erfolgreicher, als ich gedacht hatte, ohne jegliche Werbemaßnahmen.
Mhm.
Nur mit meiner Reichweite, was eine unglaubliche, das ist eine unglaubliche Wertschätzung der Community gewesen. Und das Feedback auf der FIBO kam so viele, die sich die Masterclass geholt haben. Auch im Influencer-Bereich haben mich voll viele angesprochen. Wahnsinn. Also allein das, dass ich sowas geschaffen habe, weil wir haben vorher auch Recherche gemacht, sowas existiert nicht weltweit, in dem Maß, wie ich das mache. Und das hat so eingeschlagen, das reicht eigentlich für 3 Jahre, weil das war für mich, das hat mich so glücklich gemacht. Dann die FIBO war ein richtiges Highlight, auch einfach nochmal zu spüren, wie ist die Community, wie hat sich das Ganze verändert. Allein diese 2 Sachen haben für mich das Jahr schon wirklich sehr, sehr perfekt gemacht. Es kommen aber noch ein paar große Sachen. Ich werde noch so ein paar Speaker-Events haben. Ich habe noch ein paar größere Sachen, die ich fürs nächste Jahr vorbereite. Eventuell, ja doch. Ich weiß jetzt nicht, was noch an sich passieren muss. weil das ganze Jahr ist eigentlich vollgepackt mit Meilensteinen, die abgearbeitet werden. Aber bleiben wir mal dabei. Wenn ich es dieses Jahr noch schaffe, mich nochmal ein deutliches Stück mehr auf Createn zu konzentrieren, was meine absolute Leidenschaft ist, macht ja mir richtig Spaß, dann ist das Jahr für mich sehr erfolgreich gelaufen, weil das ist vielleicht nochmal ein Punkt, den ich auch ansprechen möchte, weil du hast vorhin das Richtige gesagt, wir wollen alle Geld verdienen. Das stimmt. Für mich hat sich Createn nochmal unglaublich verändert, als ich festgestellt habe, dass ich es nicht mache, nicht mehr, weil ich auf die Finanzen dadurch angewiesen bin.
Ja, dann ist nochmal, das ist dann das nächste, das ist dann nochmal die Stufe darüber hinaus. Das ist ja dann das ultimative Creator-Ziel, dass du sagst, okay, komm, Geld ist verdient und jetzt, also genau, kann man davon so schon, also.
Genau, deswegen, du siehst so, die Masterclass ist unfassbar gut gelaufen und dann sagst du, okay, ich stecke das jetzt in Ads, ich mache jetzt einfach noch mehr und ich habe mir einfach über die letzten 10 Jahre mittlerweile so eine gewisse Freiheit erkauft.
Ja.
Und die möchte ich die nächsten Jahre genießen. Und darauf freue ich mich so, weil das hätte ich früher nie gedacht. Und deswegen wird das jetzt gelebt.
Ja, das sind doch mal schöne abschließende Worte. Von daher, Mike, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Genau, lasst hier gerne mal in den Kommentaren ein paar Rückfragen da, falls ihr die habt. Dann drehen wir vielleicht noch ein paar Reels ab. Vielleicht auch nicht, mal gucken. Mike ist schwer beschäftigt. Aber wir nehmen uns die Kommentare zu Herzen. Von daher, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen auch an die lieben Zuschauer, Zuhörer. Und genau, ich würde vorschlagen, nächste Woche kommt ein neuer Podcast und dann hören wir uns wieder. Vielen, vielen Dank.
Danke dir, mach's gut.
Okay, danke.